Guten Tag und willkommen bei En-Rogue. Heute werden wir über Slay the Spire reden. Simon, einer der Teilnehmer hier, freut sich darauf schon, hat sich sein ganzes Leben vorbereitet. Und Yolom, der sich nicht ganz so stark darauf vorbereitet hat, wie Simon zumindest und besser als ich, aber halt auch, was hast du gesagt, 160 Stunden in dem Spiel hast. Du wirst mir jetzt gleich alles erklären, was ich in dem Spiel falsch mache.
Hallo.
So. Also, wie geht's euch denn überhaupt?
Hervorragend. Wir reden über Slay the Spire, das beste Spiel aller Zeiten. Wie soll's mir da gehen?
Gut, ich freue mich auf anregende Diskussionen.
Ja, wir hatten ja schon ein kleines Streitgespräch wegen meinen Hot Takes. Okay. Aber gut, also, Simon, ich glaube, du bist der passende Ansprechpartner, um zu sagen, um uns zu erzählen, um uns die Backgrounds zu Slay the Spire.
Ja, also ich kann ja mal ganz vorsichtig anfangen. Wir geben uns immer Mühe, das Ganze so ein bisschen vollumfänglich zu erschaffen. Deswegen, bevor wir jetzt tatsächlich in die Game Mechanics und so einsteigen, ist ja schon mal die Frage, was ist Slay the Spire überhaupt und wer hat es entwickelt? Und letztendlich ist Slay the Spire so ein Überraschungserfolg gewesen, der 2019, wenn man der Release-Page glauben darf, sich auf Steam verirrt hat im Early Access und war dann urplötzlich so ein kleiner Kritikerliebling. Und Slay the Spire als solches ist ein Roguelike-Deckbuilder, so heißt diese dadurch durch das Spiel quasi neu geformte Symbiose von zwei Genres, nämlich dem Roguelike und dem Deckbuilding-Game. Entwickelt wird das Ganze von der Firma Megacrit. Die haben auch meines Wissens nur das entwickelt. Und wenn dann bald Slay the Spire 2 rauskommt, haben sie auch noch das entwickelt. Aber ansonsten hat Megacrit meines Wissens keine weiteren Veröffentlichungen. Ja, und das Spiel hat sehr, sehr schnell eine coole Fanbase gefunden, die dann auch sehr stark gewachsen ist und über den Early Access hinweg das ganze Spiel quasi begleitet hat. Und die Mechaniken dadurch halt eben nochmal beeinflusst wurden. Ja, und so wurde Slay the Spire vor jetzt mittlerweile dann doch 7 Jahren eigentlich zum Erfinder dieses Roguelike-Deckbuilding-Games. Ich weiß nicht, Jan, wie war es bei dir? Wie bist du auf Slay the Spire aufmerksam geworden?
Ich bin auf Slay the Spire über einen Spiele-Podcast, über Games-Podcast bin ich darauf aufmerksam geworden. Da hatten sie es auch im Early Access besprochen und das klang interessant und dann habe ich es mir gekauft und viel gespielt.
Tja, das ist bei den meisten Leuten so. Wenn man es einmal anfängt, kann man es nicht mehr aufhören.
Nee, ich glaube, ich habe es über. Ich glaube, ich habe es über Christian Schiffer mitbekommen. Also damals dann noch über das Last Game Standing Forum. Bin mir nicht zu 100% sicher, ob ich es nicht vorher schon hatte. Aber
das Slay the Spire war dreifacher Gürtelträger. Also es kann schon sein, dass man es im Gürtel dann mitbekommen hat. Weil es war dann auch damals im Forum ein absoluter Liebling und hat dreimal den Gürtel geholt. Wahrscheinlich dann darüber.
Kann durchaus sein, ja. Also ich dachte eigentlich, ja gut, 2019, stimmt, da gab es schon den Gürtel. Ich hatte irgendwie so im Kopf, dass das Spiel viel älter ist. Aber okay.
Nee, ist nicht.
Gut. Jan, kannst du uns was über die Story in dem Spiel erzählen? Worum geht's da? Oder gibt's eine Story überhaupt?
Ja, das frage ich mich auch. Also das wird Simon gleich noch ergänzen müssen, gegebenenfalls. Aber im Grunde geht es darum, wir spielen eine Figur, die durch den Spire wandelt. Zu Beginn gab es, ich glaube, einen männlichen, weiblichen und einen Roboter. Später kam dann noch eine vierte Person dazu. Und das Ziel ist es im Grunde, ja, durch diesen Spire zu gehen und Kreaturen zu besiegen, um dann schließlich zum finalen Boss zu kommen. Später kam dann auch noch hinzu, dass wenn man den Endboss besiegt hat, man die Möglichkeit hat, dann noch eine Tür zu öffnen, indem man Schlüssel sammelt und dann gegen das Herz des Spires anzutreten. Wirklich viel Lore wird eigentlich nicht erzählt oder ich habe sie nicht entdeckt. Ich weiß nicht, gibt es eine tiefergehende Geschichte?
Jein, also es gibt schon Spire-Lore, aber die ist sehr fanbased getrieben. Die Entwickler haben jetzt dazu nicht besonders viel gemacht. Das Spiel ist sehr viel Show, Don't Tell, weil es halt eben auch sehr stark auf die Spielmechanik abzielt. Im Kern ist die Idee, also die Geschichte dahinter die, dass es eben diesen Turm gibt, den Spire, und die Helden, also einer der drei Hauptcharaktere, den man sich halt am Anfang wählt, versucht quasi die Herausforderungen in diesem Turm zu überstehen und quasi diese Herausforderung zu bestehen, weil es halt die höchste Ehre ist, dann quasi da rauszukommen. Und so wie Jan schon gesagt hat, ganz zu Anfang waren es einfach drei Akte, die dann um den vierten Akt zum Release noch erweitert wurden. Und wenn man den Spire besiegen möchte, dann muss man eben bis zum Herz und muss das Herz des Spires dann quasi besiegen. Und dann sieht man so eine schöne Engelssequenz, wo der Held oder die Heldin an die letzten Stufen des Spires hinauf zum Licht läuft. Und dann hat man halt den Weg beendet. Das ist im Prinzip die Geschichte. Wegen der Geschichte spielt man das Spiel nicht. So viel darf schon gesagt sein.
Ja gut, aber ich hätte halt jetzt gedacht, gibt es eine Motivation der Charaktere, warum sie diesen Turm hochgehen wollen?
Nein. Oder? Also außer halt, dass es halt eine Herausforderung ist, der man sich stellt.
Okay.
Zumindest kenne ich nichts weiteres dazu.
Okay. Also ist alles rein Community getrieben.
Genau, richtig, ja.
In der Hinsicht. Oh ja, okay. Gut. Also ich als, sagen wir mal, Person, die jetzt von Slay the Spire relativ wenig Ahnung hat, auch wenn ich ein paar Stunden gespielt habe. Also ich starte das Spiel und ich suche als allererstes einen Charakter aus, oder?
Ja, ganz genau.
Okay.
Und so. Wenn man das Spiel das allererste Mal startet, hat man auch nur einen Charakter zur Auswahl. Die anderen spielt man sich dann im Laufe der Zeit, meine ich, frei.
Genau. Also es ist grundsätzlich so, dass der Spire mit diesen, also ganz zu Anfang mit denselben Mechaniken arbeitet wie die meisten dieser Spiele, dass man nicht Zugang zum vollen Content hat, also weder zu allen Charakteren noch zu allen Karten, was eine Motivationsspirale dazu machen soll, dass man halt die ersten Runs halt eine Belohnung bekommt, auch wenn man sie nicht schafft. Das ist die Idee dahinter.
Okay, also ist die Meta-Progression dahinter.
Genau, richtig.
Okay, also ich wähle jetzt meinen Charakter aus und ich komme jetzt ins Spiel. Was sehe ich dann als allererstes? Und was muss ich dann machen?
Also als allererstes sieht man erstmal den Wal. Niau heißt der, glaube ich.
Ich habe es richtig
ausgesprochen.
Ja.
Und der stellt einen vor eine Wahl. Und zwar gibt es dann erstmal so einen Startbonus. Da hat man drei zur Auswahl, wenn ich mich richtig erinnere, oder
es
vier?
Es sind je nachdem. Also
drei bis, oder auch manchmal nur zwei, je nachdem, wie weit
man beim letzten Run. Es sind zwei oder vier, genau. Zwei oder vier.
Wie weit man beim letzten Run gekommen ist. Und die geben einem entweder eine Startkarte oder ein besonderes Relikt, was dann quasi passive Fähigkeiten sind, die den Run beeinflussen. Oder man bekommt irgendwelche eine spezielle Anzahl von Karten oder man kriegt irgendwie Trefferpunkte dazu. Das kann ganz, ganz unterschiedlich sein und ja, verändert so ein bisschen den Start des Runs. Und da kann man eigentlich auch schon so eine erste kleine Weichenstellung dann machen. Das, was kommt, ist natürlich immer so ein bisschen zufällig, aber es ist immer kommt immer aus einem festen Pool. Das heißt, ja, es sind im Grunde immer so die gleichen Sachen, die da kommen. Und manche sind eben auch so ein bisschen mit Risiko behaftet, wenn man dann zum Beispiel, man startet immer, weil jeder Charakter hat ein sehr typisches Startrelikt, dass man das zum Beispiel gegen einen Bossrelikt tauschen kann, die sehr mächtig sein können, aber in der Regel auch mit großen Einschränkungen kommen. Aber auch das kann dann eine Strategie festlegen.
Ganz genau. Ergänzend dazu vielleicht noch, dass man das am Anfang auch so ein bisschen einordnen kann, wenn wir sagen, man wählt seinen Charakter, dann sollte man vielleicht noch wissen, dass es eben drei, zumindest zu Anfang vom Spire gab es eben drei Charaktere. Die sollten wir jetzt dann vielleicht auch nochmal ganz kurz beschreiben, bevor wir in die Runs reinsteigen. Okay. Der erste Charakter, mit dem man spielen darf oder auch spielen muss, weil man eben noch keine weiteren freigeschaltet hat, ist im Englischen der Ironclad, im Deutschen dürfte der Eiserne heißen, wenn ich es jetzt noch richtig in Erinnerung habe.
Genau.
Der zeichnet sich extrem dadurch aus, dass es halt ein sehr, ich sag mal, straightforward Charakter ist, so ein typischer Kriegertyp, der sehr mächtige Angriffe hat, also normale Attacken, jetzt keine Zauber oder etwas Vergleichbares. Und der halt, so ist es bei Spire immer, jeder der Charaktere hat verschiedene persönliche Mechaniken, die halt stärker oder weniger stark ausgebildet werden können im Deck, das man dann bekommt. Und der Eiserne oder die Ironclad arbeitet überwiegend vor allem damit, zum Beispiel Stärke, also etwas, was die Attacken noch stärker macht, zu stapeln, dass man halt eben noch stärkere Attacken hat. Und das ist dann etwas, was sich durch den Spire durchzieht. Also die Charaktere sind alle so ausgebildet, dass man auf einen bestimmten Kartenpool Zugriff hat, wo verschiedene Mechaniken aus dem Spire stärker dargestellt sind. Und man versucht dann eben über das Kartensammeln eine oder mehrere dieser Mechaniken eben zu pushen, um im Skalierungseffekt dann hinten raus eben mehr Macht zu haben, dass das Deck sich durch Synergien dabei unterstützt, besser durch die Herausforderungen zu kommen, die einem das Spire quasi vorgibt.
Okay, also beim Eisernen, also so höre ich zumindest raus, sollte ich möglichst gehen auf Sachen, die Schaden machen oder zumindest meinen Schaden erhöhen.
Ja, genau, also die Stärke erhöhen.
So, um es stark vereinfacht darzustellen.
Am Anfang in jedem Fall ist das der direkteste Weg. Es zu sagen, das ist der leichteste Weg, ist im Spire etwas, darauf werden wir später noch kommen, immer falsch, weil die gerade am Anfang einfach das Spiel einem sehr schwer vorkommt. Und deswegen muss man viele, viele Versuche starten, um das richtige Balancing rauszubekommen. Wenn man einfach nur auf Stärke geht, wird man mit großer Wahrscheinlichkeit im späteren Spiel scheitern. Weil man muss auch verteidigen können. Und wenn man nur Stärkekarten nimmt, dann wird man am Ende einfach trotzdem scheitern.
Ja, gut, das ist ja ein Klassiker eigentlich in allen Spielen, dass halt, wenn man sehr eindimensional unterwegs ist, dass das dann nicht zum Erfolg führt. Aber genau. Es gibt es ja oft dann eben so, man sollte darauf einen Fokus setzen, so muss man das eigentlich sagen.
Genau.
Okay. Und die nächste Klasse wäre welche dann?
Das wäre dann die Stille. Oder The Silent.
Silent.
Genau, die hat im Grunde so zwei Mechaniken, auf die sie sich fokussieren kann. Das sind einmal Messer, also Angriffe, die wenig Energie kosten, um dir gleich das nächste reinzubringen. Also halt Schaden zu machen mit vielen kleineren Angriffen. Oder eben eine Giftmechanik, womit sie Gegner vergiften kann. Genau, wodurch die dann eben automatisch nach Rundenende mal Schaden kassieren. Und da kann man auch hier entweder, es gibt Karten, womit man das beides kombinieren kann, oder man konzentriert sich auch hier wieder auf einen, um eben den Schaden zu machen.
Ja, eine zusätzliche Besonderheit der Stille ist noch, dass sie als einzige die Mechanik noch kennt, dass Karten abgeworfen werden. Das ist am Anfang im Spire nicht ganz so wichtig, wird im späteren Spire, wo man eben auch Karten bekommt, die einem negative Boni? Malusse, oder? Negative Boni, ja.
Malus, ja.
Die einem Malusse geben, dann halt loswerden kann durch das Abwerfen. Also auch die Abwerfmechanik ist eine sehr wichtige für die Stille. Das sollte man vielleicht noch ergänzen, ja.
Ja, sowas kann der Eiserne im Grunde durch die Erschöpfmechanik ja dann
auch. Genau, richtig, ja. Die Erschöpfmechanik. Das merkt man jetzt auch immer, wenn man drüber spricht, merkt man, wie viele Zahnrädchen das Spire eigentlich hat, die man kennen und lernen darf und muss, weil man sich ansonsten eben bei einem Run schwer tut. Das ist Tatsache so, ja.
Genau, und dann haben wir noch das Defekte als dritten Charakter. Das Defekte geht dann über sogenannte Orbs. Das sind dann eben so, ich sag mal so Energiekugeln, die über dem Charakter schweben. Das ist eine grundsätzlich andere Mechanik, wo man dann auch so ein bisschen anders an die Kämpfe rangehen muss, ein bisschen anders denken muss, die dann entweder Schaden machen können oder einem Verteidigung geben können oder einem zusätzliche Energie geben können, man also mehr Karten spielen kann. Genau, man kann dann auf diese Orb-Mechanik gehen oder man kann ihn auch relativ klassisch dann eben über Schaden und Verteidigung spielen. Das geht, meine ich, beides, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
Also das Defekt oder The Defect ist mit Sicherheit die spannendste Kreation eines Charakters, den sie haben, weil er also wirklich völlig außerhalb aller generischen, typischen Charakter-Designs sind, die man schon aus anderen Spielen kennt. Also den Mensch mit Dolchen und Giften kennt man, auch der Eiserne ist jetzt nichts, wo man sagt, oh, das habe ich noch nie gesehen. Mhm. Das Defekt war schon der spannendste Charakter, wenn es nur um das Design geht. Das Besondere an diesen Orbs ist, dass die einzigsten Mechaniken im ganzen Spire sind, die quasi jede Runde passiv, ohne dass man sie erneut über Energie bezahlen muss, ihre Fähigkeit ausüben. Also jetzt einfach nur als direktes Beispiel. Es gibt Blitzorbs und es gibt Eisorbs. Und die Blitzorbs machen Schaden, die Eisorbs geben einem Verteidigung. Und die zaubert man einmal oder spielt sie einmal und dann geben die einem das immer. Also obwohl man nicht nochmal Energie dafür ausgeben muss. Das kann sehr, sehr mächtig sein. Das kann aber auch Schwierigkeit haben, man hat nicht unendlich Orb-Slots, dass man eben haushalten muss damit, was man jetzt dann am Ende noch überbleibt oder nicht. Und um dem Ganzen noch die, ich sag mal, mechanische Krone aufzusetzen, passiert noch etwas Besonderes, wenn diese Orbs ausgelöst werden. Das heißt, wenn der Platz auf der Orb-Leiste voll ist und man spielt einen weiteren Orb, dann wird der am weitesten rechte Orb quasi ausgelöst und sorgt dann dafür, dass eine etwas besondere Mechanik ausgeführt wird, zum Beispiel doppelter Schaden oder erhöhter Schaden oder mehr Block und so weiter.
Okay, also für mich klingt das so, als ob der Defekt so ein Charakter ist, der sehr stark auf Kombos geht. Sehe ich das richtig oder verstehe ich das richtig? Weil es klang jetzt so ein bisschen so, weil man sagt so, guck mal, er hat jetzt diese unterschiedlichen Orbs mit Eigenschaften.
Das Einzige, was mich an dem Satz stört, ist das Wort Combo, weil jeder Charakter muss in irgendeiner Art und Weise zusehen, dass er was kombiniert. Ich würde sagen, beim Defekt merkt man einfach am meisten, dass er die größte Spieltiefe hat, weil die Orbs, es gibt ja vier verschiedene Orb-Typen, allein dadurch hat er eine höhere Spieltiefe als jetzt der Eiserne. Und mit den Orb-Mechaniken allein ist der Defekt ja nicht zu Ende. Und ich denke, das ist eigentlich das, was man am ehesten sagen muss, dass das Defekt wohl die höchste Variation an Builds hat, die funktionell sein können im Verhältnis zu den anderen Charakteren. Und das macht ihn wahrscheinlich auch am schwierigsten zu spielen oder am schwierigsten mit ihm Erfolg zu haben, weil einfach wesentlich mehr Mechaniken da sind, auf die man achten und auf die man zurückgreifen kann. Es ist so ein bisschen wie im Spielzeugladen. Man hat einfach mehr Möglichkeiten und da macht es schwieriger, sich zu entscheiden.
Ja, klingt doch ganz stark danach.
Ja.
Und dann jetzt der vierte Charakter.
Ja, der letzte Charakter, da muss ich ehrlicherweise auch gestehen, der ist später dazugekommen. Das war so eine Art kostenloser DLC. Ich persönlich bin kein Fan von dem. Das heißt nicht, dass es ein schlechter Charakter ist. Ich mag einfach die Spielmechanik von dem Charakter nicht so sehr. Deswegen kann auch ich darüber gar nicht so viel sagen. Der Charakter heißt The Watcher. Was heißt das auf Deutsch? Ist das der Wächter?
Die Seherin.
Die Seherin, wirklich?
Ich glaube die Seherin. Ich bin mir auch nicht zu 100% sicher.
Boah, das ist eine furchtbare Übersetzung.
Ja, jedenfalls, was dieser Charakter hat, ist, er kann in zwei verschiedene oder eigentlich sogar drei verschiedene Stances gehen. Das heißt wahrscheinlich Kampfstellungen oder so ähnlich. Er kann also entweder in Ruhe sein, verändert sich erstmal eigentlich gar nichts, außer dass, wenn er aus der Ruhe herauskommt, man zusätzliche Energie bekommt. Dann kann er natürlich in keiner dieser weiteren Stances sein, sondern einfach normal sein, so wie jeder andere Charakter auch. Oder er kann in den Angriffs- oder Rage-Modus gehen, in dem alle Attacken doppelten Schaden machen, er aber auch doppelten Schaden bekommt. Und im Prinzip geht das ganze Spiel des Watchers darum, eben in diesen Stances zu wechseln und die gut miteinander zu kombinieren. Und ich war noch nie ein Freund von sowas. Es hat mir noch nie Spaß gemacht in keinem der Spiele. Der Watcher scheint aber so, zumindest wenn man sich die starken Spiele anschaut, der konsistenteste unter allen Charakteren zu sein, also mit dem man am verlässlichsten Siege nacheinander erzielen kann. Kann ich aber nicht so gut beurteilen, weil ich nur wenig spiele.
Okay. Jan, du? Spielst du den Charakter öfters?
Selten. Und ich bin einfach zu schlecht. Ich bin auch kein Freund dieser Mechanik. Es ist der einzige Charakter, mit dem ich noch keinen Run geschafft habe.
Okay.
Obwohl es, wenn man so liest, eigentlich der leichteste sein soll. Aber weiß ich nicht. Ich mag das nicht. Ich bin da auch noch nie warm mit geworden. Zumindest nicht im PC-Spiel.
Ja.
Okay. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich die überhaupt freigeschalten habe. Den Defekt habe ich definitiv freigeschalten. Den fand ich auch irgendwie am interessantesten zum Spielen, wie du es auch schon gesagt hast, Simon. Und beim Eisernen, beziehungsweise beim Science, ist es halt so intuitiv, würde ich sagen, weil die kennt man halt schon. Aber trotzdem so den Defekt, den fand ich halt wirklich der war neu. Ich fand den richtig innovativ, so generell über alle Spiele gesehen.
Ja, das ist er auf jeden Fall. Also von den drei Charakteren ist der Defekt der am meisten heraussticht mit einer Mechanik, die man als schlicht nicht kennt oder kannte. Ja. Jetzt natürlich ist er da.
Ja, gehört auch bei mir eher zu den Lieblingscharakteren.
Ja.
Ja, also ich fand es halt beim Eisernen so, ja, da hat man halt viel diese Nahkampfangriffe tendenziell, beim Silent diese Giftangriffe oder so mehrere Angriffe auf einmal, aber ich glaube, das sticht halt öfters zu, wenn ich es noch richtig im Kopf habe.
Ja.
Und beim Defekt halt dieses Ressourcenmanagement, aber auch gleichzeitig wie die Ressource auch irgendwie der Angriff. Das fand ich sehr, sehr interessant. Aber ich habe zu wenig gespielt, um das wirklich zu beherrschen. Ich bin auch persönlich am weitesten immer mit dem Eisern und dem Silent gekommen.
Ja, ich denke Tatsache, wenn man jetzt sich anguckt und fragt, was sind die Charaktere, mit denen man starten sollte, dann ist es in jedem Fall der Eisene oder die Stille, je nachdem, was einem besser liegt. In den unteren Schwierigkeitsregionen, also quasi da, wo man am Anfang startet, wenn man noch keinen Spire-Run geschafft hat, würde ich sogar behaupten, dass die Stille der leichtere Charakter von beiden ist, weil die Stille sich einfach viel, viel leichter tut, eine hohe Block-Density, also dass man viel Blockkarten hat. Denn gerade im dritten Akt ist es so, dass es natürlich auch wichtig ist, dass man in einer bestimmten Zeit bestimmten Schaden austeilen kann, aber man muss eben oft auch einstecken können. Das gehört im Spiel dazu, dass im dritten Akt man häufig mit hohen Angriffen der Gegner konfrontiert wird. Und wenn es dann einem eben nicht gelingt, in den ersten zwei Akten eine hohe Blockdichte zu generieren bei sich im Deck, dann kann es schon passieren, dass man dann mal zweimal ein bisschen Pech hat mit dem Card Draw und dann keine Blockkarten auf der Hand hat und dann kriegt man halt zweimal Großschaden gleich in der ersten Runde und das ist dann schwer zu kompensieren. Und da ist die Stille definitiv leichter wie der Eiserne, weil sie einfach mehr hat.
Okay, werde ich mir merken.
Ja.
Gut, jetzt haben wir über die Charaktere geredet. Jetzt sind wir wir haben einen Charakter ausgewählt, wir haben den Wahl nach dem Boni gefragt oder dem Relikt. Dann geht's, glaube ich, schon direkt in einen Kampf rein. Oder sieht man erstmal die Karte?
Man sieht zuerst die Karte.
Erst kommt die Karte, okay. Genau.
Genau. Also was gibt's denn so auf der Karte? Also,
genau, auf der Karte sehen wir im Grunde verschiedene Pfade, die wir entlang gehen können und man geht dann im Grunde so von Raum zu Raum, eigentlich wie durch so einen Dungeon. Und es wird einem immer angezeigt, was einen in diesem Raum erwartet. Das kann ein normaler Kampf sein. Das kann ein Ereignis sein, also einfach so eine Textbox, die kommt, die einem dann was Gutes oder was Schlechtes gibt. Das kann ein Lagerfeuer sein, wo man sich entsprechend ausruhen kann, also Gesundheit regenerieren kann oder Karten verbessern kann. Oder das kann ein Elitekampf sein, also ein stärkerer Gegner, der einem aber auch bessere Belohnungen gibt. Habe ich was vergessen? Ich glaube, das war's.
Die Shops.
Und dann muss man halt gucken, ganz oben wartet natürlich der Boss, welchen Weg man gehen möchte bis zum Boss. Und das legt ja eigentlich auch schon so die erste, oder ist jetzt schon der zweite Pfad, oder wo man sich dann eben entscheiden muss, wie man seinen Run gestalten möchte, nach dem Startbonus. Denn den Weg, den man geht, der hat natürlich massive Auswirkungen darauf, wie man sich entsprechend dann weiterentwickelt und ja, welche Gefahren auf einen warten.
Genau. Also das Entscheidende ist dass je nachdem, auf welchen Knotenpunkt man geht, und mal vorausgesetzt, dass man die Herausforderung, die einem gegenübergestellt wird, auch besteht, wird man mit Belohnungen konfrontiert. Bei Kämpfen gibt es drei zufällige Karten aus dem Pool und man darf sich eine aussuchen. Das ist das, was man bei Kämpfen bekommt. Bei Kämpfen bekommt man noch Gold und ab und zu, je nachdem, das ist auch ein Zufallsereignis, einen Trank. Tränke sind so einmal nutzbare Sachen, die einem dabei helfen, Kämpfe besser zu überstehen. Das ist das, was einem Kämpfe geben. Die Schatztruhen geben einem ein Relikt. Die Fragezeichen, also die Zufallsgeschichten, können verschiedene Sachen sein, von einfachen Sachen wie mehr Leben oder dass man eine Karte verbannen kann, bis hin zu einem Glücksspiel, wo man einen Draht dreht und dann vielleicht sogar Schaden bekommt. Also da gibt es ganz, ganz viele verschiedene. Die Shops, die auf der Karte sind, geben einem die Möglichkeit, immer aus demselben Artenpool Karten zu kaufen. Also es sind immer zwei Angriffskarten, zwei Eigenschaftskarten und eine Machtkarte und noch zwei farblose Karten, also außerhalb deines persönlichen Kartenpools, sowie drei Tränke und drei Relikte. Und je nachdem, wie viel Gold man hat, kann man eben sich was kaufen oder eben nicht. Und wenn ich jetzt meinen Run plane, dann ist eben das Ziel immer das, okay, ich habe oben am Ende des Aktes einen Boss. Im besten Fall weiß ich, was dieser Boss mit mir macht, damit ich weiß, worauf ich mich vorbereiten muss. Und dann plane ich die Knoten, die ich ablaufe, so, dass ich quasi auch die zu besiegen schaffe, die Sachen, die ich mir da vornehme, und dann daraus eben den höchstmöglichen Benefit generiere, um am Ende den Boss zu schlagen. Jetzt habe ich die Elite-Gegner vergessen. Die sind im Prinzip das allergleiche wie normale Gegner, nur dass sie einem neben den drei Karten, dem Gold und dem Trank, den man vielleicht bekommt, auch noch ein Relikt geben. Und gerade die Relikte sind etwas, was im Spire sehr wichtig ist, weil diese Relikte geben einem dauerhafte Boni zu jeder Zeit. Und es macht wirklich sehr, sehr viel Sinn, darauf zu achten, welche Relikte man hat, damit man Synergien auf das Deck erzeugen kann. Und deshalb ist also Elite-Kämpfe zu umgehen, kann oft Sinn machen, wenn man halt eben nicht sterben möchte, weil man eben weiß, man hat jetzt schon wenig Leben und einen Elite-Kampf würde man nicht schaffen. Aber es macht sehr oft Sinn, den Elite-Kampf anzunehmen, einfach um mehr Relikte zu bekommen, um mehr Hebelwirkung zu kriegen gegenüber dem Boss, der am Ende des Aktes kommt.
Genau. Und wenn man den Boss besiegt hat, kriegt man entsprechend auch hier nochmal eine Belohnung, und zwar ein besonderes Boss-Relikt.
Genau.
Genau, die nochmal etwas stärker sind als die normalen Relikte, aber oft auch mit Einschränkungen kommen.
Genau.
Also geben ein Malus oder?
Ja, genau. Also zum Beispiel brauchst ja Energie, um deine Kartenkosten zu bezahlen, und die Relikte, die einem dann Energie geben, nehmen einem auch immer etwas weg. Zum Beispiel, dass man keine Tränke mehr bekommt oder dass man kein Gold mehr bekommt.
Genau.
Oder dass man sich nicht mehr an Lagerfeuern ausruhen kann.
Oder nicht mehr schmieden.
Klingt aber jetzt.
Genau, oder keine Karten mehr verbessern kann. Die können zum Teil halt schon starken Einfluss haben.
Also das klang jetzt irgendwie alles nicht sehr sinnvoll. Also diese Deals einzugehen. Vielleicht die Tränke, okay.
Doch.
Aber kein Geld. Kein Lagerfeuer zu haben.
Also mehr Energie ist natürlich immer gut. Und wenn du jetzt im zweiten Akt bist und du hast noch 300 Gold auf der Kante, das reicht.
Ja.
Ja, gut. Okay. Also unter den Bedingungen schon. Ja,
ja, genau.
Es ist alles sehr situativ im Spire. Und genau. Natürlich ist es auch unterschiedlich, was für einen Charakter man spielt und was für ein Deck man schon gebaut hat. Also wenn man jetzt eine Karte
hat. Vielleicht hast du auch einfach Relikte, die dich die ganze Zeit heilen. Dann brauchst du dich nicht mehr an Lagerfeuern heilen, was man eigentlich sowieso nicht möchte.
Genau.
Nur als Beispiel.
Okay, aber dann hätte ich auf der Karte einen anderen Pfad gewählt, oder?
Die kriegst du ja immer erst am Ende, und danach wählst du ja wieder dann den Pfad.
Hast du das jetzt verstanden, Adrian?
Ja. Also die Boss-Link, kriegst du am Ende des Aktes. Ja. Das ist quasi das allerletzte, was man bekommt. Und danach sieht man eine komplett neue Karte, und dann kann man sich entsprechend dann an dem neuen Boss-Relikt, was man hat, und vielleicht auch der tollen Kartenbelohnung, man kriegt ja immer auch eine seltene Karte, kann man sich dann da entsprechend dann seinen neuen Weg wählen. Und wenn ich dann jetzt vielleicht kein Gold mehr habe und auch kein Gold mehr bekomme, dann brauche ich die Shops nicht mehr.
Okay. Genau. Wollen wir an der Stelle vielleicht kurz, Entschuldigung, wenn ich da kurz reingrätsche, weil wir haben schon ganz viel über Karten gesprochen. Vielleicht sollten wir noch einmal ganz kurz erklären, weil es ist zwar sehr basic, wie man es aus Deckbildern kennt, aber vielleicht wäre es noch ganz gut, wenn wir ganz kurz darauf eingehen, was es denn für Kartenarten gibt und wie die in ihrer Güte gestaffelt sind.
Sollten wir davon noch einmal kurz erklären, wie ein Kampf abläuft.
Da hast du recht, ja. Darüber können wir dann die Karten erklären. Gute Idee,
genau.
Jan.
Genau. Soll ich mal anfangen?
Ja, fangen wir an.
Ja, sicher.
Genau. Okay, also der Kampf startet im Grunde so, dass wir immer als erstes am Zug sind und wir ziehen eine bestimmte Menge an Karten, nämlich, Simon, wie viele?
Sieben.
Sieben Karten, so.
Fünf
Karten.
Und die Stille zieht sieben, so rum ist es.
Genau, weil die Stille, da können wir das Relikt nochmal kurz erklären, hat zum Beispiel ihr Startrelikt, wenn man das nicht tauscht beim Wahl, dass man in der ersten Runde zwei Karten mehr zieht. So, das heißt, die Stille startet mit sieben. Und dann haben wir zum Start drei Energie zur Auswahl, und die Karten kosten zwischen 0 und beliebig viel Energie. Die meisten so 0 bis 2. Es gibt dann auch welche, die kosten 3, manche sind so ein bisschen besonders, die kosten dann so viel Energie, wie man halt hat. Genau, und daraus setzt man jetzt eben diese Karten ein, und diese Karten haben eben verschiedene Effekte. Zum Beispiel was man eben normal Schaden am Gegner macht, den macht man dann entsprechend auch mit Spielen der Karte. Oder dass man sich Block aufbaut. Block negiert den Schaden vom Gegner. Und das Schöne ist, wir sehen direkt, was der Gegner macht. Das wird angezeigt. Das heißt, wenn der Gegner, wenn er dran ist, 5 Schaden macht, sehen wir über ihm ein Schwertsymbol mit einer 5 daneben. Das heißt, wir wissen, okay, der macht 5 Schaden. Also sollte ich, wenn ich keinen Schaden kassieren möchte, jetzt gucken, dass ich irgendwie 5 Block aufbaue. Genau. Und wenn also wir dann eben unsere...
Ja? Also du willst auf jeden Fall, oder du versuchst zu verhindern, dass du Lebenspunkte verlierst.
Ja, tendenziell ja.
Ja.
Also, außer ja, genau. Ich spiele den Eisernen und kriege dann Boni. Genau. Aber tendenziell möchte ich keine Lebenspunkte verlieren. Das heißt, ich versuche mir meinen Block aufzubauen, aber ich möchte ja auch Schaden am Gegner machen. Das heißt, ich versuche natürlich auch gleichzeitig Schaden zu bekommen und Schaden auszuteilen. Und das muss ich dann eben irgendwie mit meinen Karten schaffen und mit der 3 Energie, die ich eben habe.
Genau.
Genau. Und wenn ich dann fertig bin, entweder weil ich keine Karten mehr habe oder weil meine Energie alle ist oder weil ich nichts mehr machen möchte, dann ist entsprechend der Gegner dran, beziehungsweise die Gegner, manchmal trifft man ja auch auf mehrere, und die handeln dann eben ihre Effekte ab und dann ist man selber wieder dran und zieht dann eben Karten nach. Und wenn quasi die Karten, also die Karten behält man natürlich nicht, die wirft man dann ab. Und sollte dann danach die Stapel leer sein, dann nimmt man eben die abgeworfenen Karten, die werden neu gemischt. Und werden dann zum Nachziehstapel.
Genau.
Und das Ganze geht dann so lang, bis entweder alle Gegner 0 Lebenspunkte haben oder man selber 0 Lebenspunkte hat.
Genau. Also man ist immer damit konfrontiert, genau zu wissen, was einem nach seiner Abgabe blüht, und kann dann eben so eine Kosten-Nutzen-Rechnung machen. Also beispielsweise, wenn jetzt 2 Gegner mit 12 Schaden angreifen und ich habe nur 6 Block auf der Hand, dann kann es durchaus Sinn machen zu sagen, dann blocke ich lieber gar nichts, sondern ich bringe lieber den Typen um, der mit 12 Schaden macht, weil dann habe ich quasi mehr Lebenspunkte gespart. Und in diesen Zusammenhängen schwebt der Spire eigentlich ständig. Man ist immer in dem Zustand, dass man sich versucht zu fragen, ich habe jetzt so und so viele Karten auf der Hand, ich habe jetzt so und so viel Energie, wie gestalte ich jetzt diese Runde, dass ich sowohl für diese als auch für die danach folgenden Runden am ehesten wenig Lebenspunkte verliere, weil das ist logischerweise, wenn die Lebenspunkte alle sind, ist der Run zu Ende. Es gibt keine Wiederbelebung, an ganz wenig Ausnahmefällen doch, aber in aller Regel, wenn du tot bist, bist du tot und dann fängt das Spiel von vorne an. Und
okay.
Ist das jetzt überraschend für dich, Adrian?
Nein. Also ich meine, ich habe ja das Spiel ein bisschen gespielt, deswegen kann ich dem schon folgen. Also ja. Sitzt du die ganze Zeit mit deinem Taschenrechner, machst da
ja, kann man auch im Kopf.
Addition und Subtraktion und guckst, wie viel Leben du verlierst oder nicht.
Ja. Also.
Und aber ihr guckt wahrscheinlich auch immer, welche Karten ihr noch im Stapel habt, um eine Wahrscheinlichkeit zu haben, was die nächsten Karten sind vielleicht.
Ja, sicher.
Oder.
Naja, was man so im Deck hat, hat man ja so im Kopf. Also da muss man auch nicht, finde ich, nicht so oft nachgucken.
Ja.
Ich weiß ja ungefähr, worauf man wartet.
Aber ja, gut.
Manchmal ist natürlich noch wichtig zu wissen, okay, jetzt habe ich ganz viele Angriffskarten gezogen, dann werde ich wohl die nächste Runde ganz viele Blockkarten ziehen.
Ja, genau, das meine ich.
Aber so die Berechnungen, da braucht man jetzt keinen Taschenrechner für. Also ich finde, das geht alles im Kopf. Das kann man alles super überschlagen. Das geht.
Ja, definitiv.
Aber es gibt ja auch sowas, ich nenne es jetzt mal Flüche, ich weiß gar nicht, wie die heißt. Doch, ich glaube, die heißen ja, Curse, Flüche. Oder?
Ja,
bin mir ganz sicher.
Es gibt aber Fluchkarten, ja, die man haben kann, ja.
Und aber dann seht ihr ja gar nicht teilweise, was der Gegner macht als nächstes.
Wie meinst
was
du das?
Was ist denn dann die Strategie? Ja, manchmal siehst du nicht die Attacken.
Das ist selten. Es gibt einen Boss-Relikt, wo man eben mehr Energie kriegt und dann eben die nicht mehr sehen kann, was die Gegner vorhaben. Ich weiß gar nicht, ob es einen Fluch gibt, der das macht.
Ich glaube nicht. Gibt's nicht.
Ah, okay.
Gibt es
also ich kann nur drei, dass ich es manchmal nicht sehen konnte.
Eigentlich siehst du immer, also bis auf diese eine Ausnahme mit dem Relikt, siehst du immer, was der Gegner macht. Und genau das ist eben auch die Stärke des Spiels, dass du da nicht überrascht bist und dich eben drauf einstellen kannst.
Ja. Also das Einzigste, was du meinen könntest, ist, dass es, wenn du das Spiel das erste Mal spielst, es gibt eine Attacke, wo angezeigt wird, dass du einen Debuff bekommst. Und du weißt aber nicht anhand der Attacke, wenn du es noch nicht gespielt hast, das Spiel, welchen Debuff du bekommst. In aller Regel machst du entweder weniger Schaden vielleicht oder generierst weniger Block. Aber nach, ich sag mal, 10 Stunden allerspätestens weißt du, der grüne Schleim macht, dass du weniger Block generierst und der graue Schleim macht, dass du weniger Schaden machst, zum Beispiel.
Ah ja, okay.
Also das weiß man dann mit der Zeit. Das ist eben dieser andere Progress. Das eine ist der Meta-Progress, dass man neue Karten freischaltet, und das andere ist, dass man einfach lernt, welcher Gegner macht wann welche Attacke und was bedeutet das für mich.
Und dann gibt's noch eine andere Sache, die ich irgendwie noch in Erinnerung habe, und das ist, dass es sowas wie Verbrennung gibt von einem. Dann kriegt man irgendwie Verbrennungskarten auf die Hand, die einem selbst Schaden machen.
Ja, genau. Aber auch die kann man wieder mit seinem Block entsprechend blocken. Oder man kann sie eben dann mit der Stillen abwerfen oder mit dem Ironclad eben erschöpfen. Also auch da gibt es dann Möglichkeiten, wie man sich dagegen wehren kann.
Also im Allgemeinen ist es so, dass es die Gegner, also einige nicht, also gerade insbesondere erst im späteren Teil des Spiels, haben die Gegner Möglichkeiten, dir negative Karten in dein Deck zu mischen. Das sind in aller Regel entweder Karten, die gar nichts machen, aber halt deshalb auch schlecht sind, weil man dadurch halt eben keine Karten ziehen kann, die etwas tun. Oder es sind Karten, die halt Malus-Effekte für dich haben, wie dass dir eine Energie weggenommen wird oder dass du eben nach deinem Zug durch die Karte einen Schaden bekommst. Das ist aber wirklich erst das Früheste, dass du was bekommen kannst, ist der Boss im ersten Akt kann dir Brandkarten auf die Hand schmeißen oder Schleimkarten, je nachdem, welchen du hast.
Und die sind dann Teil meines Decks?
Für den Kampf,
Nur für den Kampf.
Okay.
Nach dem Kampf kommen die alle wieder raus.
Genau, richtig.
Okay, aber ich ziehe sie dann auch.
Genau. Also versauen dir halt deinen Kartenzug, weil du halt dann zwei Karten auf der Hand hast, mit denen du halt nichts machen kannst.
Genau, und ein Kartentyp, den haben wir auch noch nicht besprochen, das sind die sogenannten Mächte. Die spielt man dann einmal und dann geben sie einem immer einen Effekt, der dann in der Regel zu Beginn oder zum Ende der Runde dann zählt. Zum Beispiel hat die Stille, dass sie ein Messer auf die Hand bekommt zu Rundenbeginn.
Zum Beispiel.
Und sobald ich diese Karte gespielt habe, kriege ich ab der nächsten Runde dann eben jedes Mal ein Messer auf die Hand. Oder sie kann auch am Ende ihrer Runde, dass sie dann Gift auf die Gegner verteilt. Genau.
Genau. Also diese Machtkarten funktionieren im Prinzip so, dass man sie, wenn man sie einmal spielt, dann verschwinden sie aus dem Deck. Hingegen deine normalen Angriffskarten werden nur abgelegt und danach kannst du sie wieder ziehen. Und dafür, dass du sie nur einmal spielen kannst, tun sie dir aber jede Runde ihren Bonus immer wieder aufs Neue geben. Oder halt den Schaden, den sie verursachen.
Genau.
Gut, dann gibt's noch eine Besonderheit, würde ich sagen, im Spiel, und das ist der Stil. Also Design, Soundumgebung oder Soundkulisse. Jan, wie würdest du sie beschreiben?
Also ich muss sagen, mittlerweile finde ich den Grafikstil okay. Am Anfang fand ich ihn pottenhässlich.
Ja, ich glaube, das sagen viele Leute.
Aber genau, also es ist jetzt nicht das Schickste, aber so mit der Zeit ist es halt doch irgendwie so ein bisschen ikonisch für einen geworden und man gewöhnt sich dran, sag ich mal. Aber am Anfang fand ich die Grafik wirklich nicht gut. Also so das Design der Charaktere, es ist halt alles sehr grob gezeichnet, würde ich mal sagen. Man hat auch so gut wie gar keine Animation drin.
Stimmt,
ist jetzt auch nicht so, dass die Kämpfe da irgendwie groß, also manche Kämpfe haben so ein bisschen Animation, aber in der Regel passiert da nicht viel. Also Angriffe, dann gehen die halt so nach vorne, aber das ist dann eben auch alles. Also da merkt man schon, dass natürlich das ein Projekt war, wo am Anfang kein Geld hinterstand. Ne? Und ja, vom Sound her würde ich es, also machen wir erstmal die Grafik.
Simon,
wie findest du die Grafik? Das würde mich auch mal interessieren.
Ja, also ich bin ja jemand, ich fand das von Anfang an ziemlich cool. Und ich habe nie verstanden, warum der Slay the Spire so schlechte Grafikkritiken bekommt. Ich verstehe natürlich, dass diese Sprites, die sich da bewegen, sind natürlich alles andere als 2020 oder 2019, wenn das Spiel rauskam. Ich finde, vom Grafikdesign besticht aber Slay the Spire, und da wurde meiner Meinung nach auch am meisten investiert darin, dass das Kartendesign, unabhängig davon, ob man einem jetzt die Bilder auf den Karten gefallen, überzeugt einfach dadurch, wie gut es lesbar ist. Und das ist die, finde ich, allergrößte Stärke von Slay the Spire, dass man sofort spürt, wie viel Mühe da gemacht wurde, die Karten zu designen. Allein darüber, dass kleine Designentscheidungen, also das ist jetzt ganz tief drin, aber das ist, finde ich, das spürt man, ohne es zu wissen. Obwohl ja alle Karten viereckig sind im Spire, je nachdem, ob du eine Machtkarte, eine Attacke oder einen Skill hast, die Karten nicht genauso viereckig. Also die Powerkarten haben runde Ecken. die Angriffskarten haben spitze Ecken und die Skillkarten haben so gedungene Ecken. Und das sind so kleine Designentscheidungen, die aber der Lesbarkeit des Spiels wahnsinnig gut tun. Auch die Bilder auf den Powerkarten sind in einem Kreis, die Bilder von den Skillkarten sind in einem Viereck und die Bilder von der Attackenkarte sind in so einem konischen, also das ist, ich weiß nicht, was das ist, das ist so, eine Art so Fünfeck, das nicht ganz fertig ist. Und ja, und es hilft unglaublich, sich schnell zurechtzufinden, weil man erkennt es im dritten, vierten Run, spürt man, wenn man Skill hat. Das ist einfach so. Und ich denke, da wird dem Spiel einfach viel zu sehr vorgeworfen, dass die Sprites und auch die Hintergründe und so weiter natürlich alle schöner und sauberer und hochauflösender sein könnten. Aber das Artdesign von den Karten, was ja das Herzstück dieses Spiels ist, das habe ich noch in keinem Spiel besser gesehen. In keinem. Das muss ich einfach so deutlich sagen. Und ich spiele viel dieser Spiele, fast ausschließlich.
Also ich verstehe die Kritik zur Grafik, weil, also ich finde zum Beispiel die Hintergründe und die Karten eigentlich ganz hübsch. Aber ich finde irgendwie dieses ganze Interface an sich wirkt teilweise so zusammengeklebt. Also da passt die Schrift nicht zu 100% zum Stil oder die Charakter manchmal sind ein bisschen oder fügen sich nicht dem Rest so perfekt ein. Entschuldigung, nicht die Charakter, die Gegner vom Aussehen her. Also der Button, der fliegt da so rum. Das finde ich so, das sind so die Dinge, die mich stören an dem Spiel. Aber ansonsten, ja, die Karten sind halt hübsch und die Charaktere an sich finde ich halt auch schön designt. Aber ich finde, das ist so, es wirkt so ein bisschen wie zusammengeklebt dann teilweise, finde ich. Aber am Ende ist das ein sehr funktionales Design, würde ich sagen. Wie du sagst, Simon, es ist halt gut lesbar. Es tut, was es soll, man kann das alles erkennen und es gibt so Details, die halt helfen, dass man die Karten leichter erkennen kann, was ist. Und das ist halt schon clever.
Ich finde aber vor allem auch, dass man definitiv sagen muss, sie sind da, haben ein Händchen dafür bewiesen, dass auch wenn einem jetzt das nicht gefällt, es ist stimmig. Also es ist in sich ein stimmiges Design. Gut, jetzt kann man über Geschmack sprechen, aber man hat jetzt nicht so das Gefühl, der eine Bildschirm wirkt so, als ob er aus einem anderen Spiel wäre, plötzlich, sondern das ist also da hat man sich wirklich an ein sehr gutes Design, finde ich, gehalten. Dass das stimmig ist und dass man auch dann eben dabei geblieben ist und zu sagen, ja gut, wir haben nicht mehr Möglichkeiten, dann machen wir aus der Not eine Tugend. Und beim Shop sieht man dann halt auch nur diesen Teppich von dem Typen am Boden liegen und eine Hand beim Auswählen, die dann so seitlich über dem Bildschirm hovert. Ja, sicher, das kann man auch besser machen, aber es funktioniert ja. Also es klappt ja. Also da finde ich die Kritik immer ein bisschen zu hart, auch wenn ich verstehe, dass es halt kein optischer Augenschmaus ist. Das muss man ganz klar sagen, ja.
Okay, und was können wir zur Soundkulisse sagen? Ich glaube, der Soundtrack ist da eher interessant, vielleicht. Simon, du bist ja unser Musiker.
Also ich sag's mal so, egal welches Spiel ich spiele, in 9 von 10 Fällen ist das Erste, was ich mache, ich dringe die Musikrunde auf 20%. Ich finde, Slay the Spire hat eine angenehme Musik. Klar, die wird auch irgendwann dröge, weil man halt im Kampf immer den gleiche Musik hört und wenn dann so ein Kampf mal 10 Minuten dauert, dann hört man die halt durchgängig durch.
Aber sie ist jetzt nicht nervig, finde ich.
Also, eben.
Klar, nee, überhaupt nicht,
Musik
gar runter, nicht.
Aber ich habe auch regelmäßig Ohrwürmer von dieser Musik, muss ich sagen.
Ja, gut, da ich so viel Slay the Spire konsumiere, bin ich über den Ohrwurm-Status, glaube ich, schon hinaus.
wahrscheinlich müsstest du in den Settings gucken, ob du die überhaupt noch aufgedreht hast.
Nee, ich habe die schon an. Also sie stört mich überhaupt nicht. Die gehört auch zum Spielen für mich dazu, aber sie macht das, was sie soll. Sie ist eine Soundkulisse und mehr muss sie ja nicht sein. Also sie muss mich ja nicht mitreißen oder zum Mitflöten anregen. Sie muss ja einfach das, was gerade passiert, in irgendeiner Art und Weise begleiten und das macht sie perfekt. Also da ist nichts Schlechtes dran.
Ja, also mein Eindruck war halt, dass sie halt nicht ablenkt. Also die läuft halt so wie eine Fahrstuhlmusik im Hintergrund. Man nimmt sie wahr, aber sie stört jetzt nicht irgendwie so. Das ist so, und das finde ich halt, ja. Das ist wichtig. Klar, es ist halt irgendwie schön, dass vielleicht mal Musik ballert, aber das nervt irgendwann.
Nicht da.
Das, und da ist halt so, es begleitet halt einfach das Spiel und fertig. Genau. Und ich glaube, genau, das war es auch schon, was man zu dem Design oder zu den ästhetischen Aspekten des Spiels sagen könnte.
Ich freue mich jedes Mal über das Krakra.
Krakra?
Ja.
Welches Krakra?
Ja, es gibt ja so Rabengegner und die von machen immer Krakra.
Ach so, stimmt.
Die Kultisten.
Genau. Okay. Ja, ich habe das Spiel, glaube ich, vor einem Jahr oder sowas das letzte Mal gestartet.
Ja, oder was halt auch schön ist, die Sprechblasen, die Gegner sagen ja in der Regel was und ich weiß gar nicht mehr, welcher Gegner das war, sagt dann am Anfang des Kampfes, ich bin allmächtig. Und wenn man ihn dann besiegt, kommt dann sowas wie, ich war doch nicht allmächtig.
Das war, glaube ich, der Champion, das ist, glaube ich, der vom...
Das kann sein, ja.
Das sagt sein, er, glaube ich, der im zweiten Akt
einer der Sprachausgabe, oder? Das ist nur das ist ganz so ein schön. Sprechblase. Das ist
ohne Sprachausgabe, okay. Genau.
Nee,
ganz
nee,
das selten ist werden mal halt mal so Sprechblasen eingesetzt.
Sounds.
Oder auch Sounds, aber sehr reduziert. Aber manchmal sehr lustig.
Ja. Also ich finde insgesamt, das Spiel hat ja auch, nimmt sich auch nicht 1000% ernst. Auch der Wal ist ja definitiv ganz am Anfang eher eine ironische Figur. Und das Spiel will jetzt nicht bierernst sein. Aber es ist nicht lächerlich. Also es ist nicht nackte Kanone.
Das ist schon wohl dosiert alles.
Genau, ja. Genau. Ich weiß nicht, habt ihr auf Deutsch oder auf Englisch gespielt? Weil ich finde, die deutsche Übersetzung hat Schwächen. Persönlich?
Ich habe es nur auf Deutsch gespielt und ich spiele eigentlich gerne Spiele auf Deutsch und konnte da jetzt aber also würde mich jetzt interessieren, welche Schwächen du da siehst. Also ich hatte da echt null Probleme.
Ich finde, ich habe jetzt zwar kein passendes direktes Beispiel, weil ich mich auch nicht mehr dran erinnere, aber ich erinnere mich daran, dass ich eine Karte missverstanden habe im Einsatz, weil dort ich dachte, es triggert etwas, was ich auf die Hand bekomme, aber der Triggerbegriff ist Draw im Englischen. Und auf der Karte, im Deutschen steht aber, glaube ich, auch Ziehe oder Nimm. Ich glaube, Nimm steht bei uns im Deutschen. Und dann triggert der Effekt nicht, weil es nicht gedrawt war, sondern weil es direkt auf die Hand ging. Und im Englischen steht dann dort Put in your hand.
Naja, das ist...
Und ich habe das dann im Wiki nachgelesen. Und bin dann quasi, weil es ist ja nicht, man braucht kein hochklassiges Englisch dafür, das geht auch so. Aber ich hatte das Gefühl, dass bei diesen ein, zwei Triggerbegriffen in der deutschen Übersetzung was verloren gegangen ist.
Kein Problem mit. Aber vielleicht.
Ja, dann war ich wahrscheinlich.
Muss dann natürlich dann diese war Triggerbegriffe muss man natürlich dann eben ja auch auf Deutsch dann entsprechend einmal gelernt haben, was dann eben was bedeutet. Genau, ja. Was ja ganz normal ist.
Ja.
Ach so, das ist auch noch eine richtig gute Sache, ist auch wieder, was die Lesbarkeit angeht, wenn wir bei den Triggerbegriffen sind. Wenn man nicht weiß, was dieser Triggerbegriff meint, ist bei den fast allen, kriegt man halt so Tooltips, wenn man dann mit der Maus einmal drüber hammert und dann werden einem alle Begriffe, die auf dieser Karte auftauchen, eben erklärt. Das ist auch immer sehr gut gemacht.
Ach stimmt. Ja.
Ohne, dass man da nochmal irgendwelche Menüs reinklicken muss oder so oder irgendeine Hilfe. Das geht da echt wunderbar.
Oder in meinem Journal irgendwie nachgucken und dann 20 Untermenüs. Nee, ich weiß schon, was du meinst.
Genau.
Stimmt, das ist eigentlich alles, was man benötigt, wird eigentlich immer angezeigt. Auch bei den Statuseffekten, wenn man drüber habert, glaube ich, steht dabei, was das dann macht.
Ja,
was
genau.
Das bedeutet, was ich auch also wenn ich das spiele, muss ich auch jedes Mal wieder gucken, was bedeutet dieses Symbol. Weil nicht.
Ja, und dann geht man schnell rüber, dann liest man das in einem kurzen Satz erklärt.
Genau.
Das ist echt gut.
Also jetzt ein Schwertsymbol kann man sich halt gut vorstellen, dass das halt, also wenn es jetzt über einem Gegner schwebt, das heißt dann Schaden. Aber zum Beispiel, was heißt das Schwertsymbol als Status? Ist dann wieder etwas anderes. Oder halt dieses Viereck, da muss ich immer wieder drüber gucken. Ah ja, okay, das heißt das und das. Also zum Beispiel, ich glaube, zusätzlicher Schaden heißt das Schwert. Und das Viereck ist, glaube ich, Schild? Irgendwie sowas? Nee. Ist auch egal. Aber
Viereck?
Da hilft es schon. Also musst du jedes Weg regelmäßig draufhabern. Was es für mich auch ein bisschen... Also es funktioniert gut auf dem Steam Deck. Prinzipiell. Aber genau das drüberhabern ist dann auf dem Steam Deck ein bisschen nervig. Aber das ist halt, sagen wir mal, ein Jammern auf hohem Niveau. Wenn man halt das regelmäßig spielt, dann hat man das ja schnell drin. Und dann braucht man ja nicht mehr drüber zu hovern. Aber wir haben jetzt gerade so zum Einstieg.
Also ich finde eigentlich, dass es ein absolut perfektes Steam Deck-Spiel ist. Ich finde, das ist wie gemacht für Steam Deck, das Spiel. Ich bin im Hovern, muss ich jetzt so drüber nachdenken. Ich weiß nicht, ob das auch ein Touch gehen mit würde Sicherheit. Bei dem Spiel. Ich selber nutze das im Steam Deck relativ viel, gerade wenn ich auf irgendwelchen langen Zugfahrten bin, spiele ich eigentlich fast immer einen Run Slay the Spire auf dem Steam Deck. Und wenn ich dann mal dann doch Tatsache nicht mehr genau weiß, was jetzt welches Relikt oder so macht, dann ist es meiner Meinung nach einfach nur LB drücken und dann halt einfach mit dem Steuerkreuz oder dem Stick halt dann dahin hüpfen, wo man hin möchte. Das habe ich nie als unangenehm
empfunden. Ist die Störung so mit LB? Ich habe einfach das Touchpad benutzt.
Ja, ich glaube, das müsste, glaube ich, LB sein, weil dann gehst du rauf in den oberen Bereich, wo auch die Tränke sind, und dann kannst du von den Tränken runterspringen und kannst in die anderen Sachen reingehen und es geht eigentlich super schnell.
Ah, ich glaube, ich muss bei mir die Steuerung nochmal angucken, weil ich glaube, ich gehe einfach das Touchpad und dann habe ich halt den Mauszeiger und gehe dann einfach aufs Icon drauf.
Nee. Also ich bin mir nicht mehr sicher, welcher Knopf es ist. Es könnte auch X sein. Du musst auf jeden Fall mit dem einen Knopf oben in die Trankleiste springen und dann kannst du von der Trankleiste auf links und rechts rauf und runter gehen, wo du willst. Ja. Einfach mit dem
Gut, also bei mir ist halt nur das Nervige, wirklich, dass ich halt dann vergesse, was bedeuten die Symbole und dann muss ich halt wieder drüber gehen oder ich kenne halt die Relikte nicht auswendig, was sie machen. Und dann, das ist halt ein bisschen nervig dann auf dem Steam Deck, weil es gab halt das Steam Deck zu der Zeit, glaube ich, noch nicht. Und es halt darf nicht, ob die dafür funktioniert, aber wirklich sehr gut. Das muss man sagen.
Ja. Also ich finde, es ist gut. Ein perfektes Steam Deck-Spiel.
Ich glaube jetzt, das ist auch ein relativ guter Übergang, um über die eigenen Erfahrungen dieses Spiels zu reden. Beziehungsweise, was finde ich blöd an dem Spiel? Ist ein bisschen übertrieben gesagt, aber ich muss den provozieren. Nee. Also,
musst du nicht.
Ich muss ja sagen, wenn ich spiele, spiele ich es halt relativ, also dann durchaus 2 Stunden oder sowas. Es ist ein sehr gutes Spiel, bloß ich bin in diesem Spiel sehr schlecht. Das liegt wahrscheinlich an mir, muss ich auch gleich sagen, weil irgendwie ich kann dieses Spiel nicht, ich skaliere in diesem Spiel einfach nicht. Ja, nicht die Stacks skaliere ich, sondern ich lerne irgendwie in diesem Spiel nicht und ich habe da irgendwo wahrscheinlich irgendwo so eine Barriere drin oder sowas, dass ich etwas nicht durchblicke. Aber ich finde dieses Spiel einfach sackschwer. Und das macht es auch anders gegenüber Monster Train oder was auch immer es für Deckbuilding Roguelikes gibt. Ich finde, diese Lernkurve ist sehr steil in dem Spiel und wir haben ja die Diskussion schon gehabt und ich finde halt, es ist sehr viel vom Glück abhängig in dem Spiel.
Ich würde gerne erstmal auf den Schwierigkeitsgrad eingehen, bevor wir dann auf das zweite kommen. Also ich finde auch, dass es recht schwer ist zu Anfang, weil man eben die Gegner lernen muss, man muss die Strategien mit den Charakteren lernen, welche Karten nehme ich wann. Vor allem muss ich irgendwann auch mal checken, dass wenn ich eine Kartenbelohnung bekomme, es auch durchaus valide ist zu sagen, ich nehme gar keine Karte, weil ansonsten das Deck einfach riesig wird, was immer mein Problem ist. Und man muss, das muss man eben alles irgendwie so ein bisschen lernen. Genau. Und ich habe auch recht lange gebraucht, bis ich die ersten Erfolge hatte. Oder das erste Mal wann geschafft habe. Aber wenn man es dann schafft, fühlt es sich dafür natürlich auch sehr gut und sehr belohnt an. Und sobald man das so einmal so ein bisschen raus hat, dann schafft man eben auch öfter dann diesen Run zu schaffen. Oder schafft man diesen Run eben häufiger, beziehungsweise dann auch auf höheren Schwierigkeitsgraden. Genau, aber da muss man sich tatsächlich so ein bisschen durchbeißen. Als ich das erste Mal Monster Train gespielt habe, ich dachte, das ist aber einfach.
Ja, genau.
Okay. Schaffe ich jetzt direkt im ersten Durchlauf schon alles? Was soll denn danach noch kommen? Genau, ne? Also hier ist tatsächlich auch der Weg so ein bisschen das Ziel am Anfang. Ne? Also es will auch nicht, dass du es direkt im ersten Versuch schaffst.
Ich finde das auch okay.
Also du musst dich schon ein bisschen mit auseinandersetzen. Also
jetzt sage ich noch kurz, dann kann Simon, der wird glaube ich schon ungeduldig.
Nein, alles gut.
Also das Spiel ist ja in 3 Akten oder 4 Akten, ich glaube 3 Akten eingeteilt, ein Run.
Erstmal genau. 3 Akte, genau, der 4. Akt und kommt später.
Ich finde halt so, den ersten Akt zu schaffen, das geht relativ problemlos. Aber ich finde halt, dann zieht der Schwierigkeitsgrad so stark an auf einmal, dass man nicht mal versteht, was man falsch gemacht hat im ersten Akt, dass man weit genug kommt. Ist immer so mein Eindruck. Ich hatte schon Runs natürlich, wo ich dann sofort weg war, aber ich hatte halt wirklich oft so die Situation, der erste Run geht flawless, der erste Akt, Entschuldigung, nicht der Run. Aber dann im zweiten Akt ging es halt komplett baden. Und das relativ schnell. Und ich habe auch, als ich mal mit euch zusammengespielt habe, da kommen wir auch nochmal drüber reden nachher, auch irgendwann nichts mehr verstanden, was da los war oder was passiert. Das fand ich halt, wenn du jetzt mit Monster Train erwähnt hast, halt einen Unterschied, weil Monster Train bringt halt mehr Mechaniken rein mit der Zeit und auch die höheren Schwierigkeitsgrade. Und ist sehr viel granularer aufgebaut, würde ich sagen. So, Simon.
Ja, also wenn ich kurz sagen darf, ich fand zu keiner Zeit ist halt, also es war immer schwer, aber ich fand es nie frustrierend schwer. Und das hat für mich zwei Gründe. Das eine ist, dass man gerade am Anfang, finde ich, durch die regelmäßigen neuen Karten, die man bekommt und auch die neuen Relikte, die man freischaltet, da habe ich mich belohnt gefühlt. Und dann hat es mir auch nichts ausgemacht, ob ich jetzt weiterkomme oder nicht. Als ich dann alles freigespielt hatte, hatte ich dann auch mal so eine kurze Frustzeit. Und ehrlicherweise hat mich darüber ein Streamer, der wahnsinnig gut erklären kann, hinweggebracht. Denn das Entscheidende bei Slay the Spire ist, dass man so ein bisschen die Checkpoints versteht. Und wenn man das aber nie verstanden hat, dann wird man sich einfach immer schwer tun, weil sich dann nämlich alles eben, wie du schon selber sagst, wie Zufall anfühlt. Hauptsächlich hat man aber die Checkpoints nicht verstanden. Und das ist nicht schlimm, das muss man halt einfach einmal erklärt bekommen und danach wird's viel, viel einfacher. Und dann kann man auch viel, viel besser den Schwierigkeitsgrad handeln. Also wenn du ja noch kein einziges Mal durchgespielt hast, spielst du ja momentan noch immer auf Schwierigkeitsgrad 0. Wir haben ja 20 Schwierigkeitsgrade und glaube mir, der 20. Ja, ist echt die Hölle. Aber du lernst dann, also wenn ich jetzt runtergehen würde auf den einfachsten Schwierigkeitsgrad, das würde sich für mich ganz komisch einfach anfühlen, plötzlich. Als ob das Spiel also nicht fordern würde. Weißt du, ich meine? Einfach, weil man die Checkpoints verstanden hat. Und das wirst du auch können. Das kann jeder. Man muss sich halt, oder man darf sich dann halt damit beschäftigen und darf das dann lernen und damit dann das für einen vielleicht auch, darauf kannst du ja gleich zum Sprechen kommen, weil du ja der Meinung bist, dass das RNG so krass mitwirkt. Man kann dadurch durch sein Spiel sehr, sehr stark das RNG herunterdrücken. Und zwar sehr stark.
Okay. Weißt du den Namen von dem Streamer noch? Weil vielleicht. Achso, ja, ich schaue ihn ja heute. Vielleicht muss ich sein Video mal anschauen oder sowas, damit ich das mit diesen Checkpoints verstehe. Also, mein Anspruch ist ja nicht, dass ich jetzt das auf Sanction 20 schaffe. Aber zumindest mal einmal so ein Run schaffen, aus eigener Kraft heraus, wäre halt echt schön. Und weil.
Ja, können wir machen, aber eine Kraft von dem Bootcamp.
Ich finde halt.
Verspreche ich dir.
Slay the Spire für mich ist halt frustrierender als Dark Souls, Elden Ring, Demon's Souls, alles zusammen. Ja. Also, wirklich? Ich spiele gerade das Egging On, wo man dieses Ei irgendwie den Hühnerstall hochbalancieren muss. Es ist weniger frustrierend für mich. Also, das sagt jetzt vielleicht nicht, denn der Jan hat es vielleicht mitbekommen, das Spiel. Es geht ja gerade ein bisschen durch diese Streamerwelt durch. Also ich finde, das sei es bei wirklich frustrierend, weil ich es nicht verstehe. Und das macht es bei mir so schwierig.
Ja. Also ich kann das nachvollziehen, dass man das fühlt. Ich habe halt selber genug Slay the Spire gespielt und gesehen, um zu wissen, dass es halt nicht die volle Wahrheit ist, sondern halt einfach der Entwicklungspunkt, an dem du gerade in dem Spiel bist. Ich kann natürlich verstehen, dass Menschen sagen, ich will ein Spiel spielen und nicht irgendwie meine Masterarbeit in Slay the Spire schreiben. Das kann ich total gut verstehen. Es ist halt Teil der Faszination dieses Spiels oder dieser Spiele. Und Slay the Spire positioniert sich halt ganz bewusst an einer Herausforderung, die aber, finde ich, wenn man das Spielsystem mal verstanden hat, durchaus gut zu schaffen ist. Also ich glaube, wenn ich jetzt 100 Runs mache auf der niedrigsten Schwierigkeitsstufe, dann werde ich bei 90 den Run schaffen. Das ist, glaube ich, eine Quote, die ich hinbekommen würde.
Also bei mir ist es halt so, also für mich sind ja diese Deckbuilding-Games nicht unbedingt was Neues, weil die haben eigentlich immer etwas gemein. Das heißt ja zum Beispiel, hab nicht zu viel Karten und schau, dass die gut kombinieren. So, das ist so eine goldene Regel schon mal. Und trotzdem kriege ich es nicht hin. Und das irgendwo, also klar, hat da vielleicht damit zu tun, dass ich nicht die richtigen Karten noch nicht habe und dann vielleicht auch mit Pech und so weiter, mag sein. Aber wenn ich das, jetzt bin ich auch überlegen, mit welchem Spiel ich das vergleichen kann. Jetzt habe ich in letzter Zeit kein Deckbuilding-Game gespielt, das ist jetzt ein bisschen blöd. Aber wenn ich es zum Beispiel mit Rotato vergleiche, was klar ist, sind jetzt zwar ein Roguelike, aber halt jetzt kein Deckbuilding-Game. Aber da hängt zum Beispiel ab, je nachdem, welches Item ich auswähle, beeinflusst das, welche Items ich in Zukunft bekomme. Und Rotator hat zum Beispiel lauter solche Mechaniken drin, dass man halt, selbst wenn man schlecht anfängt, die Möglichkeit hat, das noch wirklich gut hinzubiegen, dadurch, dass man halt ein bisschen Glück hat, aber halt das auch immer weiter reduzieren kann, und zwar sehr, also wirklich extrem und nach unten reduzieren kann. Und dadurch kann man sich halt ein richtig gutes Bild bauen. Und das habe ich halt in Slay the Spire halt nie gesehen oder erfahren. Also du sagst, das ist durchaus möglich. Aber zumindest diese Mechaniken kenne ich nicht. Also ich kenne nur die Mechaniken, dass man die Karten halt wegwerfen kann, verbannen kann und so weiter. Und das ist mir halt trotzdem immer noch sehr viel Glück dahinter.
Weiß nicht, Jan, wie siehst du das? Vielleicht bin ja auch ich der Einzige, der hier die falsche Wahrnehmung hat. Ich sehe das, ich fühle das überhaupt nicht, ehrlich.
Ja, wie gesagt, also bei mir hat es halt auch so ein bisschen gedauert, aber ich habe da auch keine Streams geguckt, sondern habe das halt versucht, auch irgendwie selber mir zu entschließen, und irgendwann hat es dann irgendwie Klick gemacht. Also,
ja, ich musste einfach.
Vielleicht ist der Vergleich mit Dark Souls auch nicht so schlecht, da muss ich auch die Gegner lernen, glaube ich. Ich habe es nie eins so richtig gespielt, weil das für mich frustrierende Spiele sind. Aber ja, man muss dann, ja, weiß ich nicht.
Ja. Also ich kann mal erklären, Adrian, warum ich das anders sehe. Vielleicht geht's dir dann ähnlich. Ich finde, Slay the Spire macht eine Sache besser wie alle anderen Spiele. Also auch besser wie Monster Train. Du siehst immer sofort den ganzen Akt. Das heißt, du siehst sofort, welchen Boss hast du. Und das ist das Erste, was ich mache. Ich gucke mir den Boss an. Weil ich den Boss, weil ich jeden Boss schon mehrfach gespielt habe, weiß ich, was ich brauche. Ich weiß, wie viel Schaden ich in welcher Zeit machen muss, bevor mich der Boss killt. Weil die meisten Bosse sind so, dass sie ab einer bestimmten Dauer an Runden zu etwas übergehen, was dann, egal wie gut ich spiele, mich schlagen wird. Also beispielsweise, wenn du gegen den Hexagon-Geist oder Hexaghost im Englischen spielst, weißt du genau, die sechste Runde ist Inferno, und das schaffst, überlebst du vielleicht einmal, und nach spätestens zwei Runden bist du tot. Und Hexaghost hat immer roundabout 250 Leben. Das heißt, ich muss, wenn ich einen Hexaghost-Akt habe, ein Deck bauen, von dem weiß ich, ich muss in sechs Runden sieben vielleicht 250 Schaden machen. Und dann gehe, und das weiß ich, bevor ich irgendeinen Kampf eingehe, weiß ich das. Wenn ich Guardian bekomme, also den Wächter, der weiß ich, der skaliert nicht, mit dem kann ich auch 40 Runden kämpfen, der macht aber der igelt sich ein, sodass ich ihn nicht mehr angreifen kann. Und dann muss ich gut blocken können. Also brauche ich eine hohe Blockdichte in meinem Deck. Also baue ich mein Deck da anders. Das sind Informationen, die habe ich, bevor ich irgendwie den Run gestartet habe. Den habe ich sofort. Da habe ich noch nicht mal meinen Bonus vom Wahl genommen. Weiß ich das schon. Und dann kann ich meinen Akt planen. Und das nächste, was ich mache, ist, ich gucke mir die Gänge an und schaue, wie viele Elite, damit ich viele Relikte, kann ich denn überhaupt bekommen? Kann ich drei Stück kämpfen, den Akt, damit ich drei Relikte bekomme? Oder ist es, weil ich dann nicht genug Rastmöglichkeiten habe, nicht möglich? Wie viele Shops kann ich besuchen? Das sind alles Sachen, die kann ich machen, bevor ich einen einzigen Kampf gemacht habe. Und damit kann ich mir mein RNG schon wahnsinnig weit nach unten bringen. Und wenn ich dann meinen ersten Akt geschafft habe, dann, und das ist jetzt auch wieder Erfahrungswerte, dann ist es oft ja so, dass ich das zum Beispiel so, es sind ja immer 12 oder, das weiß ich jetzt gar nicht auswendig, ich glaube 13 oder 14 Punkte kannst du pro Akt besuchen. Und normalerweise weiß ich so ab zwei Drittel des Aktes, okay, das, was ich jetzt habe, besiegt den Boss. Und dann fange ich an, für den Anfang von Akt 2 zu planen, weil ich genau weiß, es gibt vier Gegner, die ich auf den ersten Stufen in Akt 2 bekommen kann, die fordernd sind. Und auf die muss ich mich irgendwie vorbereiten. Und dann bereite ich mich immer auf den vor, der für mich in meinem jetzigen Deck am schlimmsten ist. Und versuche dann, mich auch für diesen Fall vorzubereiten. Und so funktioniert Slay the Spire. Du guckst immer, dass du deine kurzfristigen Ziele schaffst. Also den ersten Elite zum Beispiel legen. Was ist der schlimmste Elite, der auf mich zukommen kann? Wie lege ich den? Und dann im Hintergrund, wie lege ich den Boss? Und sobald ich den Eliten gelegt habe und weiß, ich kann mit dem Deck den Boss schlagen, schaue ich, dass ich vorausgucke, wie bekomme ich die ersten Gegner von Akt 2 in den Griff. Und sobald ich die hinter mir habe, plane ich schon, wie kriege ich die ersten Eliten in Akt 2 in den Griff, weil auch die kennst du mit der Zeit. Und so funktioniert Slay the Spire, dass du versuchst immer, einen Schritt vor der Welle zu sein, auf die, die auf dich als nächstes zukommt, nach der, die du gerade gelöst hast. War das nachvollziehbar erklärt?
Wie viele Stunden hast du noch mal in Slay the Spire?
Aktiv gespielt oder passiv gestreamt? So 600, schätze ich. Also in Steam sind es um die 350 und dann habe ich das Spiel aber ursprünglich zuerst im Games Pass gespielt. Und da weiß ich aber nicht, wie viele Stunden
weiß das noch war. Ungefähr.
Und ich habe bestimmt 1000 Stunden gestreamt, habe ich es bestimmt.
Und wie viele Stunden glaubst du, brauchst du, um einmal auf der niedrigsten, wie viel Spielzeit man verbringen muss, um einmal den Spire zu legen?
Also den Spire allein, den habe ich ja ohne jeden Streamer oder so selber gelegt, ich schätze mal 30 Stunden. Denkst du, nach 30 Stunden habe ich den ersten erfolgreichen Run mit dem Silent gehabt?
Okay, also und jetzt, Jan, bereitest du dich auch so auf jeden Run vor? Oder auf jeden Akt?
Nee. Ich spiele das viel mehr casual, deswegen bin ich ja auch nur auf Schwierigkeitsgrad, ich glaube, 4 oder 5. und habe mit der Wächterin, mit der Serien ja auch noch nichts geschafft. Von daher, nee, also so extrem nicht, aber klar, man überlegt halt schon, welche Strategie man fahren möchte.
Ja.
Ich kenne jetzt aber auch nicht jeden Gegner auswendig, aber bei den Bossen weißt du wirklich schon ungefähr, was dich erwartet. So weit runterrechnen mache ich das erstmal hier aber nicht. Nee, dafür spiele ich dann einfach so ein bisschen,
also
auch ein bisschen nach Bauchgefühl.
Das kann man auch bei den niedrigen Schwierigkeitsgraden. Ich sag mal, ab Schwierigkeitsgrad 10, wenn du immer den fixen Fluch in deinem Deck hast, der dir immer eine Karte wegnimmt und wo die Gegner mehr Leben haben und stärkere Attacken machen, ab dann fängt's an, dass wenn du nicht so planst, kriegst du auf die Fresse. Ja. Dann ist es einfach so, weil du einfach dich vorbereiten musst auf dein Worst-Case-Szenario. Yeah. Und das ist halt je nach Deck jemand anders. Und du weißt genau, bei den Eliten zum Beispiel, es gibt pro Akt 3 Eliten, die du im Zufallsgenerator kriegen kannst. Und wenn ich jetzt dann halt ein Deck habe und ich sehe, okay, ich spiele jetzt auf, keine Ahnung, Ascension 15 oder so, dann weiß ich genau, okay, ich habe jetzt eine Ein-Drittel-Chance, dass der kommt und wenn der kommt, sterbe ich. Na, dann kämpfe ich keinen Eliten. Dann mache ich das nicht, sondern dann schaue ich, dass ich den ersten Eliten irgendwie auslasse oder mir einen Trank hole, der mich halt quasi dann dran vorbeibringt, mit dem ich halt vielleicht einen Eliten doch legen kann, obwohl mein Deck zu schwach ist, damit ich das Relikt bekomme, um dann weiter zu skalieren. Anders geht's nicht. So ist das bei ja. Da ist bedingungslos dann bei ab einem bestimmten Schwierigkeitsgrad, aber du spielst ja auf 0. Null ist halt wirklich was, spielt's einfach und das wird dir irgendwann fällt schon ein gutes Deck zusammen.
Nicht zu verkopft.
Ja, sicher.
Und ganz wichtig, ne, dass das Deck eben nicht zu groß wird.
Ja.
Dass man tatsächlich auch Kartenbelohnung einfach mal skippt.
Ja, also, es klang halt jetzt alles so ein bisschen, man braucht 100 Stunden in dem Spiel, um es einmal zu schaffen und ein großes Whiteboard im Hintergrund, um anzufangen, irgendwie die Routen zu planen.
Nein. Also ich weiß nicht mehr, wie lange ich gebraucht habe, um den ersten Run zu schaffen. Das weiß ich wirklich nicht. Aber es hat auch gedauert.
Also das musst du auch nicht. Das war jetzt, was ich gerade erklärt habe, ist, wenn du halt in den höheren Schwierigkeitsstufen unterwegs bist und nicht am Anfang vom Spiel. Du kannst definitiv dieses Spiel jederzeit einfach so vor dich hinspielen und wenn du gute Entscheidungen triffst, einen Run schaffen. Das geht. Das ist definitiv machbar.
Ja, ich glaube, ich muss es jetzt echt mal nochmal ein bisschen intensiver spielen. Also ich bin gerade durch die Achievements gegangen global. Und ich bin ein bisschen überrascht, dass 15% der Spieler, die haben das Ascension Level 10 gemacht. Das finde ich überraschend. Naja, jetzt.
Wieso?
Jan hat auch ein paar Stunden drauf, ist bei 4. Ich habe es nicht mal einmal geschafft. Also das spricht eher nicht für meine Skills in dem Spiel anscheinend. Und ich habe laut Steam 60 Stunden, was ich aber irgendwie anzweifle, dass das stimmt. Aber es ist schon, also, boah. Übrigens 7,6% haben.
Aber schau mal, 70 Stunden der Spieler haben ja den Aufstiegsmodus freigeschalten, also quasi einen Run geschafft.
Ich glaube, die spielen alle nur sehr viel, weiß ich nicht. Nee, ich glaube, ich bin wirklich schlecht in dem Spiel, das ist einfach alles. Also wirklich schlecht.
Ja, aber das ist auch Self-Fulfilling Prophecy hier, aber du machst dich auch schlecht.
Ja, aber du kannst es bestimmt besser. Ist ja, dass jetzt 7,6% Ascension 20 geschafft haben. Das ist echt viel.
Ja, aber das kann ich nicht so wirklich beurteilen. Also Ascension 20 zu schaffen, also dahin zu kommen, heißt auch, dass man einfach viel spielt, weil selbst die besten Spieler, die nur Ascension 20 spielen, haben ja eine 50% Winrate über das ganze Jahr.
Ja, aber wie lange so hast du gebraucht?
Also das spiele ich auch nicht. Also na, das habe ich ja alles auf Steam freigeschalten. Also könnt jetzt gucken, Ascension 20 habe ich freigeschaltet erst auch dieses Jahr, 9. April 2025. Nach 300 Stunden.
Wahrscheinlich noch mehr, oder? Mit Streaming und alles und
Ja, also wie gesagt, ich habe viel Zeit da rein investiert in das Spiel. Und ich sag mal so, diese Achievements, ich habe die Achievements bis Mitte des Jahres gar nicht verfolgt, das war mir alles ziemlich egal und habe dann gemerkt, mir fehlen nur noch 5 und dann habe ich dieses Jahr halt mal alle Achievements fertig gemacht. Also ich habe das Achievement der Ewige, was nur 2,8% der Spieler freischalten, nämlich alle Errungenschaften freischalten. Das habe ich dieses Jahr gemacht, im Juli war das. Da habe ich das in meinem Sommerurlaub. War das mein Ziel, alle Ascensions, also alle Errungenschaften zu schaffen. Und ja, das war schon nicht so einfach, um ehrlich zu sein. Also da sind auch so ein paar Sachen dabei, wie das Minimalist ist, gewinne das Spiel mit einem Deck aus 5 Karten oder weniger. Das war hart. Das war sehr hart.
Ich habe gerade...
Aber gut.
Ich wusste gar nicht, dass das gibt. Dass es gibt ja so richtige Leaderboards in Steam für Slayers
Bike. Ja. Klar.
Gibt ja auch.
Also, das ist auch heute noch ein sehr starkes streamtes
Spiel. Auch, diese täglichen Runs zum Beispiel, wo du dann auch nochmal so starke Modifikatoren hast, die das Spielprinzip oder das Spiel auch nochmal grundlegend verändern. Zum Beispiel kriegst du nach jedem Kampf kriegst du ein Relikt zum Beispiel. Oder andere Späße.
Ja, das gibt es ohne Ende.
Da können wir sonst auch nochmal kurz drauf.
Ja, genau. Das haben wir sogar aufgeschrieben, noch während du kurz weg warst. Dass wir doch drauf eingehen.
Ja,
machen wir erstmal die Mods. Also ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, wir haben es mal gemeinsam gespielt, weil es gibt eine Multiplayer-Mod unter anderem, die mehr oder weniger gut funktioniert. Aber es gibt ja noch mehr Mods. Ich glaube, Jan, du bist da die Adresse zu sein, nachdem du wie viele Mods in Euro Truck Simulator hast.
Ja, also hier habe ich nicht so viele. Also es gibt natürlich zahlreiche Charaktermods, die da neue Charaktere hinzufügen. Es gibt, glaube ich, auch einen Deep Rock Galactic Spin-Off, wo du dann eben die Zwerge dann spielst. Eine Mod, die sehr beliebt ist, ist die Downfall Expansion Mod. Da habe ich aber auch nochmal so kurz reingespielt. Da spielst du dann mit den Bossen und kannst dich dann mit denen durch den Spire schlagen, mit eigenen Kartendecks, mit eigenen Relikten. Und es gibt auch einen Modus, wo du dann eben gegen die Charaktere spielst. Also dann zum Beispiel dann am Ende gegen den Ironclad dann ran musst und den dann eben als Boss hast und ihn davon abhalten musst, durch den Spire zu gehen. Genau. Ja. Ansonsten eine Mod, die ich auch sehr cool fand, weil ich einfach ein bisschen Abwechslung mal haben wollte, war eine Biom-Mod, die dann quasi noch Biome in den Spire einfügt, die dann sich über mehrere Räume erstreckt und da nochmal Besonderheiten sind oder auch nochmal besondere Belohnungen dann freigeschaltet werden. Genau, ja. Die fand ich auch ganz cool. Ich glaube,
es gibt noch so ein paar Charaktermods, die sehr, sehr viel Andrang gefunden haben. Also der Hermit zum Beispiel ist da wahrscheinlich am allermeisten zu melden. Der hat sehr, sehr viel positives Feedback bekommen. Ich habe es selber nur einmal ausprobiert. Ich bin da, was das angeht, sehr vanillamäßig. Also ich habe zwar viele Mods, aber das sind alles so UI-Mods, wo ich dann auf der Karte was malen kann oder wo ich auch zum Beispiel die Prozentchance angezeigt bekommen, ob ein Trank droppen kann oder wenn ich dann doch nicht mehr auswendig weiß, welche Attacke jetzt als nächstes kommt, gibt es einen Infomod, der dir sagt, wie die Rotations sind von dem Gegner, den du gerade kämpfst. Sowas ist super hilfreich, wenn man auf diesen hohen Ascensions spielt, weil man halt dann doch nicht alles auswendig weiß.
Okay. Und erscheint
ist aber fürs normale Spiel definitiv nicht
ist nötig. Die nimmt für mich auch immer so ein bisschen die Magie.
Ja.
Aber das ist Geschmackssache.
Ja, da gebe ich dir schon recht. Ja.
Was ich auch mal gemacht hatte, das ist aber auch eher ein bisschen Blödsinn, ist so eine Random-Mod gewesen, die einfach alles zufällig macht. Das ist nichts für unseren Planer Simon und schon gar nicht für unseren Hater Adrian. Aber das ist auch nochmal eine ganz eigene Erfahrung, weil es ist wirklich alles zufällig. Die Karten, die du hast, sind komplett zufällig. Die passen dann auch gar nicht mehr zum Charakter. Das wird dann eben durchgemischt. Die Relikte, die du bekommst, sind zufällig. Die Preise, die die Shops haben, sind komplett zufällig. wie stark die Gegner sind, ist komplett zufällig. Also wie viele Lebenspunkte sie haben, wie viel Schaden sie austeilen. Das heißt, das ist wirklich unfair. Und es ist halt einfach nur witzig, das irgendwie mal zu machen. Weil absurde Situationen bestehen, dann kann es sein, dass der erste Gegner einfach nicht schaffbar ist, weil er einfach 60 Schaden macht in der ersten Runde und 300 Lebenspunkte hat. Es kann aber auch sein, dass der Endboss am Ende dann nur 2 Lebenspunkte hat. Oder halt irgendwelche komischen Kombinationen auf einmal entstehen durch die Karten und Relikte, die man da eben hat. Ja, also das ist nichts, womit man das Spiel wirklich durchspielen kann und was man oft macht, aber das war halt einfach nur mal lustig.
Ich mag ich finde es auch gut.
Absurden Spielereien mit Zufallsgeneratoren.
Ja, das macht mal halt auch Spaß.
Ja, sowas würde mir auch Spaß machen. Also das ist halt dann eine andere Herangehensweise.
Ja, genau. Aber ja, manchmal ist es halt so, dann denke ich mir, ach ja, jetzt wieder das Gleiche und das bringt einfach nochmal so ein bisschen Abwechslung rein. Ne? Einfach nochmal so ein anderes Erlebnis.
Ich sehe gerade, und das finde ich ein bisschen witzig, weil also ich habe den Workshop, Steam-Workshop aufgemacht. Da hat jemand einen Mod rausgebracht, damit man so ein Large Language Model das Spiel spielen lassen kann.
Das okay.
Ja, funktioniert's?
Weiß ich nicht. Muss man mal ausprobieren. Da kannst du mal testen, ob ChatGPT, Gemini, Perplexity, Mistral oder wie die alle heißen, welcher besser ist. Oder ob die, ja, also das kannst du ja mal ausprobieren. Oder dir vielleicht immer so nach Tipps fragen. Vielleicht wäre das eher für mich so der Spielassistent.
Nein, Adrian, ich sag's jetzt hier im Podcast, ich werde auf dem MCNZ YouTube-Channel einen Guide für dich machen, dass du, ohne dass ich jetzt so in die A20-Tiefe einsteige, sondern einen ganz simplen Guide, sag mir, mit welchem Charakter du es möchtest, dann mache ich es dir mit einem der drei Charaktere, kriegst du einen kleinen Guide, wie man die ersten drei Akte
schafft. Jetzt muss ich überlegen. Welchen Charakter? Nimm mal den Defekt. Weil auch dem ist der witzigste Charakter.
Mach ich dir einen Defekt-Guide für die drei Akte, mache ich dir einen kleinen Guide. Wobei das wahrscheinlich fast charakterunabhängig ist, weil es überwiegend darum geht, wie plane ich
einen Run. Ja, es ist ja okay. Ja, und dann über so Livestreams oder Videos, da freut sich ja immer der Marcel. So. Deswegen ist das schon gut. Gut, jetzt haben wir die Mods geredet. Es ist immer noch sehr lebendig, wie ich das sehen konnte. Aber es gibt noch eine Sache, die viele Leute in dem Forum auch interessieren, und das ist das Brettspiel. Jetzt weiß ich nicht, ob du, Simon, das gespielt hast, aber ich glaube, Jan hat es.
Ich habe es, ja, und ich habe es auch schon sehr viel gespielt. Und ich muss sagen, ich bin echt begeistert, wie gut sie das Spielprinzip aufs Brettspiel umgemünzt haben. Zum einen, was die Werte angeht, also man hat ja absurde Zahlen und auch sehr krumme Zahlen ja in dem Spiel. Und da haben sie es eben geschafft, dass dann, weiß nicht, so machst du einen Standardangriff, dann eben einen Schaden statt 8. Und dadurch sind die Zahlen halt wesentlich kleiner. Sie haben es aber auch geschafft, die ganzen typischen Karten auf dieses System dann umzumünzen. Manche Karten funktionieren natürlich dann so ein bisschen anders, aber so von der Grundidee her passt das schon. Sie mussten natürlich die Orbs auch so ein bisschen anpassen, dass man das besser managen kann. Dann machen die halt zum Beispiel, ich glaube, der Blitz macht dann immer einen Schaden und dann kann man sich da aber aussuchen, an welchem Gegner der Schaden macht, während das PC-Spiel ja komplett zufällig ist. Oder auch die Watcher, funktioniert für mich wesentlich besser, macht da viel mehr Spaß. Und was natürlich da auch noch so das Besondere ist, dass sie das Ganze als Multiplayer-Spiel natürlich auch dann umgesetzt haben. Und dann gibt es eben Karten, zum Beispiel, dass man 2 Block an einem beliebigen Charakter zum Beispiel geben kann. Oder dass jeder eben seine Gegner hat, die ihn angreifen. Man selber kann aber entscheiden, welche Gegner man angreift. Genau, und dann gibt es aber auch Gegner, die greifen dann zum Beispiel alle Spieler an. Und das ist dann ganz witzig. Und dann kann man sich da so ein bisschen absprechen, wer in welcher Runde da irgendwie was macht. Diese Angriffsrunde funktioniert aber auch parallel. Das heißt, man hat jetzt auch nicht so ewig lange Wartezeiten. Und die Akte an sich sind natürlich auch etwas kürzer. Ja, aber das Brettspiel finde ich wirklich grandios umgesetzt. Es ist auch genau wie im PC-Spiel, dass man natürlich nach und nach erst Karten freischaltet, womit man dann neue Strategien dann freischaltet. Später dann eben noch die grauen Karten noch mit freischaltet, die ja dann nochmal so ein bisschen anderen Pep nochmal mit reinbringen, und auch der vierte Akt ist mit enthalten. Den habe ich aber noch gar nicht gespielt. Das müsste ich auch nochmal machen. Und was auch ganz gut ist, ist, man sitzt halt relativ lange dran. Also man kann schon so eine Stunde pro Akt auch hier wieder einplanen, je nachdem, wie viel man sich eben auch abspricht. Und man muss ja eben auch sehr viel Management machen, ne, Karten mischen und so weiter. Man gibt aber auch so einen Modus, wo man sagt, dann starte ich heute mal mit Akt 2 und dann startet man dann entsprechend schon mal mit anderen Voraussetzungen. Das haben sie ganz gut umgesetzt. Mhm. Ja, und ich finde, zu diesem Spiel passt einfach so dieses Haptische, ne? Mhm. Das Kartenmischen, das Kartenziehen, das ist einfach schön, das auch nochmal so haptisch zu haben.
Ja, das glaube ich.
Für mich ist es wirklich ein Highlight.
Also ich habe gerade mal bei BoardGameGeek geschaut. Also das hat eine 8,7 über 10 und ist auf Platz 25 der Rangliste der Spiele, wenn man mal, also was, jetzt geht's nicht um den Rang an sich, sondern dass man guckt, dass es wirklich sehr gut bewertet ist generell. Also
ja genau, es ist sehr, sehr gut angekommen.
Also das scheint schon.
Ich habe da auch Tatsache nur Positives drüber gehört. Der einzigste Grund, warum ich es damals weder gebackt noch gekauft habe, ist, dass ich einfach in meinem Umfeld keine Brettspiel-Community mehr habe und einfach nur um es in den Schrank zu stellen, hatte ich keine
Lust. Teuer mit 140 Euro oder sowas oder 120.
Ja, es ist halt viel enthalten. Ja. Ne? Du hast halt pro Charakter viele, viele Karten. Ich hatte es mir in der Deluxe-Variante gekauft. Das heißt, dann hat man auch so schöne Metallmünzen mit diesem Säckchen, was eben auch so mit da, was ja auch dieses Symbol ist dann ja entsprechend, ne, in dem Spiel. Und was auch sehr cool ist, es gibt dann auch so eine Matte für den Händler. Und an dieser Matte ist natürlich auch diese Lasche dran, auf der dann natürlich auch wieder steht, nicht zu verkaufen. Das ist einfach großartig. Also sie haben es mit sehr viel Liebe umgesetzt. Also muss man echt sagen.
Ja.
Ja, also es ist wirklich, wirklich grandios umgesetzt. Und es funktioniert auch alleine ziemlich gut. Ist natürlich dann die Frage, wenn man das Spiel sowieso spielt, ja, muss man das dann als Brettspiel machen. Aber ich finde halt immer so, dass dieses Haptische eben nochmal was anderes hinzufügt. Man muss sich aber natürlich auch ein bisschen mehr Zeit dafür nehmen. Das ist natürlich auch klar.
Ja.
Ja, das stimmt.
Genau.
Also da würde ich dir schon recht geben. Ich weiß nicht, ob ich es mir irgendwann mal vielleicht dann doch kaufe, aber im Moment nicht, weil ich es blöd finde, sondern einfach, weil ich die Verwendung noch nicht so sehe, habe ich es noch nicht gemacht. Aber ich finde insgesamt alles, was diese Firma anpackt, auszuführen oder was eben aus dem Spire erwächst, war bisher alles immer qualitativ sehr, sehr hochwertig.
Und bevor wir jetzt in den Erfolgen kommen, zum Brettspiel noch eine Sache. Es wird nächstes Jahr vermutlich auch nochmal eine neue Kampagne geben, weil sie nämlich noch eine Erweiterung umsetzen. Und zwar wird die Downfall-Mod, die ich ja eben angesprochen habe, umgesetzt als Erweiterung. Das heißt, dass man eben mit den Bossen als spielbare Charaktere dann eben durch den Spire gehen kann.
Interessant.
Was ich sehr interessant finde, dass eben eine Mod dann eben umgesetzt wird. Also das Brettspiel Erweiterung kriegen ist ja
mittlerweile normal, ja.
Nichts Besonderes. Allerdings gibt ja hier das Originalspiel nichts weiter. Von daher, ich bin mal gespannt. Also ich konnte es auf der Spielemesse, konnte ich es mir schon mal so ein bisschen angucken. Das sah schon interessant aus. Und das Ganze ist wohl auch komplett schon fertig entwickelt. Sie warten jetzt nur auf den richtigen Zeitpunkt, es dann eben rauszubringen.
Also hoffentlich vor Slay the Spire 2.
Ja.
Das weiß ich nicht.
Sonst haben die ein Problem.
Eigentlich, dass Slay the Spire 2 noch eher kommt. Nö, das...
Ja, Slay the Spire 2 kommt im März und ist ein Early Access. Also alles, was wir jetzt bisher wissen, ist ja, dass kein Volltitel released wird, sondern ein Early Access, wie es schon beim ersten Spire gemacht wurde. Und die Community, und das haben sie bisher ja immer so gemacht, ist mehr oder weniger der große, große Beta-Playtest. Und ich gehe fest davon aus, weil es auch schon beim ersten Spire so gemacht wurde, dass sie sehr, sehr viele der Hinweise aus der Community annehmen und umsetzen werden. Denn gerade bei einem Card Game ist das Allerwichtigste, dass das Balancing stimmt. Und es würde mich sehr, sehr wundern, wenn das Spiel top gebalanced rauskommt.
Sicherheit nicht.
Da wird es wieder so ein paar Sachen geben, die dann genervt oder gebufft werden müssen.
Gut. Also ich habe jetzt keine Fragen mehr oder sonstige Themen.
Nee, wir sind ja schon bei gut 90 Minuten und wir könnten jetzt auch nochmal 90 Minuten darüber reden. Ich könnte darüber noch 4 Stunden reden, weil wir haben so viele Sachen in der Tiefe noch überhaupt gar nicht angeschnitten. Wir haben noch überhaupt kein einziges Relikt gesprochen. Aber das würde diesen Podcast.
Wir können ja Folge 2 machen.
Der Ich finde, das kann man vielleicht noch abschließend sagen, wer bis hierhin jetzt gehört hat, Slay the Spire ist nicht ohne Grund der Gründer dieses Genres und wer Spaß an solchen Spielen hat, der darf gerne den Gründer spielen, denn auf dem begründet sich alles, was danach kam, egal ob ihr Monster Train, Balatro oder jetzt, wie heißt das Wichtelgeschenk von dir? Ja. Hab ich schon wieder vergessen, ja, Spell genau. Rogue? Ja, auch das, die fußen alle auf dieser grundsätzlichen Idee vom Spire und der Spire hat da aber schon eine Latte sehr, sehr hoch gelegt. Also es ist aus meiner Perspektive heute noch das kompletteste Spiel in diese Richtung. Klar, es ist schwer, will ich gar nicht absprechen, aber wer Interesse an diesem Spielprinzip hat und auch nochmal eine, ich sag mal, Herausforderung will, der ist beim Spire definitiv richtig aufgehoben.
Und zumal wird es jetzt ja mittlerweile ja auch wirklich verschleudert, jetzt im aktuellen Steam-Sale ja für 2,29 €.
2,99 €.
Also
ja.
Von daher gibt's das quasi geschenkt.
Ja, absolut. Und lustigerweise, ich meine, das kann man nochmal sagen, wir nehmen jetzt hier gerade auf um 11.45 Uhr und wenn man in den Community Hub reingeht, wird gerade von über 41.000 Spielern gespielt. Also das ist definitiv ein lebendiges Spiel mit einer lebendigen Community und da macht man nichts verkehrt, wenn man jetzt mal 3 Euro investiert.
Gar nicht. Also der Kosten-Nutzen-Faktor von dem Spiel ist halt schon... Vor allem, wenn man sehr, sehr 700 Stunden drin verbracht hat.
Gut. Ja, also von mir wird's sogar mehr sein wahrscheinlich.
Wir fragen dann deine Frau, wie glücklich sie darüber ist, über das, dass du das Spiel gekauft hast, aber...
Naja, das ist jetzt 7 Jahre her. Also es ist, ich glaube, da habe ich in meinem Leben an anderen Stellen mehr Geld, mehr Zeit verschleudert und auch mehr Geld.
Naja, hast du viel gelernt dadurch. Strategisches Denken.
Ich habe, der Spire hat mir in ganz vielen Abschnitten meines Lebens sehr viel gegeben, ja.
Gut, dann würde ich sagen,
also gut.
Wir verabschieden uns. Genau.
Mach mal einen Deckel drauf. Das
ist die längste Folge, die wir jemals gemacht haben, glaube ich.
Ja, und ist auch zu Recht, auch zu Recht.
Das ist halt Vorteil und Nachteil, wenn man halt früh morgens aufnimmt und nicht irgendwann abends und sagt, man muss ins Bett oder was. Ich muss anfangen zu kochen. Das geht schon.
Und ja, das stimmt.
Dann cheerio. Gut. Tschüss.
Macht's gut zusammen. Ciao.